gegen Masseneinwanderung und Zensur. Hunderttausende Briten demonstrieren. Ungereimtheiten beim Mord an Charlie Kirk. Und aufgedeckt, so werden Impfstudien manipuliert. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Es war eine der größten Demonstrationen in der jüngeren Geschichte Großbritanniens. Unter dem Motto Unite the Kingdom, also vereinigt das Königreich, versammelten sich am Samstag hunderttausende Menschen im Zentrum von London. Die Demonstranten protestierten gegen die Masseneinwanderung und gegen die immer stärkere Einschränkung der Meinungsfreiheit. Immer wieder rief die Menge »Ich bin Charlie« und gedachten damit des ermordeten amerikanischen Influencers Charlie Kirk. Der Slogan erinnert an Je suis Charlie, das weltweite Motto nach dem islamistischen Anschlag auf die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo vor 10 Jahren. Damals wie heute stand das Recht auf freie Rede im Mittelpunkt. Organisiert wurde der Marsch vom britischen Aktivisten Tommy Robinson. Zugeschaltet war zudem Tesla und Ex-Chef Elon Musk, der die Bewegung öffentlich unterstützte. Ungereimtheiten beim Mord an Charlie Kirk hat Aufdeckerjournalist Oliver Janich festgestellt. Dazu sagte er im Interview gegenüber auf 1.
Fangen wir mal beim angeblichen Schützen an. Also das soll er aus 180 Metern da geschossen haben. Und bei der Eintrittswunde, da spritzt kein Blut, hinten raus spritzt kein Blut. Also es ist schon mal seltsam, aber das alleine kann man auch sagen, ja, vielleicht unglückliche Umstände oder manche sagen, er von der Weste abgeprallt.
Laut der These eines Influencers habe der Täter hingegen von rechts geschossen.
Man sieht eigentlich meiner Meinung nach sehr klar, dass er anlegt, dann versucht er erst zu schießen. Also ein erster Versuch, wahrscheinlich eine Ladehemmung. Der YouTuber hat gemeint, er hat zweimal geschossen. Up to debate, wenn man so schön sagt. Aber beim zweiten Mal sieht man ganz klar diesen typischen Rückschlag. Man sieht kein Mündungsfeuer, das kann man aber unterdrücken, beziehungsweise muss nicht zu sehen sein, wenn die Auflösung auch nicht gut genug ist. Und wir können davon ausgehen, wenn es eine Geheimnisoperation war, dass die Waffen haben, die wir auch noch gar nicht kennen.
Und wer könnte hinter dem Mord an Charlie Kirk stecken?
Der Hauptverdächtige ist mal wieder, muss man leider sagen, der israelische Geheimdienst in dem Fall. Warum? Weil sich Charlie Kirk, der ein glühender Israel-Vertreter war, zunehmend gegen Israel gewandt hat. Und zwar so eindeutig, dass das wird jetzt auch zum Beispiel Netanyahu hat ihn als großen Freund Israels bezeichnet. Netanyahu soll ihn nach einem Bericht von Greyzone mit dem jüdischen Journalisten Max Blumenthal soll ihm nochmal zionistische Gelder angeboten haben und er hat abgelehnt. Natürlich angeboten mit der Vorgabe, wende dich nicht von Israel ab. Candace Owens hat berichtet, dass er unter wahnsinnigen Druck geraten ist von seinen Spendern. Er selber hat über Druck von Spendern gesprochen. Und gerade in den letzten 2 Wochen hat sich wohl intensiviert, laut Candace Owens. Und sie will auch E-Mails veröffentlichen diesbezüglich. Das Schwierige für Israel war in dem Fall, dass der Charlie Kirk eben die Jugend erreicht hat und weil er sich gewendet hat. Das sind natürlich immer die glaubwürdigsten. Wenn einer schon immer Israel-Gegner war, dann beeinflusst das niemanden so richtig, wenn der sowas sagt. Aber er hat sich wirklich ganz klar gegen Israel gewendet.
Vor dem Attentat auf Kirk habe es sogar Warnungen gegeben. Das und weitere brisante Informationen erfahren Sie im vollständigen Interview mit Oliver Janich. Zu sehen unter www.auf1.tv. Brisante Hintergrundinfos, die die Mainstream-Medien verschweigen, finden Sie bei Auf 1. Doch das, verehrte Zuseher, ist nur mit Ihrer Unterstützung möglich. Etwa über einen Einkauf im Auf 1-Shop unter www.auf1.shop. Eine Gedenkstrecke für Charlie Kirk ist in Wien Ziel einer mutmaßlich linksextremen Attacke geworden. Die temporäre Installation war am Platz der Menschenrechte errichtet worden, doch nur wenige Stunden nach ihrer Errichtung wurde sie von unbekannten Tätern geschändet und zerstört. Plakate wurden heruntergerissen, Kerzen umgestoßen und ein zentrales Transparent mit Farbe überschüttet. Auf einem Foto ist zu sehen, wie der Name Charlie Kirk durchgestrichen und mit dem Begriff Faschist versehen wurde. Die Aktion wurde offenbar von linksextremen Kreisen organisiert oder zumindest unterstützt. In einschlägigen sozialen Netzwerken kursieren Bilder des Angriffs, versehen mit zustimmenden Kommentaren. Die österreichische Regierung treibt die Pläne für eine Altersgrenze von 15 Jahren bei sozialen Medien wie Instagram, Facebook und TikTok mit Nachdruck voran. SPÖ-Staatssekretär Jörg Leichtfried bekräftigte dies in einem Interview. Offiziell gehe es um Jugendschutz und den Kampf gegen Online-Radikalisierung. Tatsächlich bedeutet das Vorhaben nach Ansicht von Kritikern jedoch den Einstieg in eine EU-weite Zensurinfrastruktur. Leichtfried selbst verwies auf die enge Abstimmung mit Brüssel. Wörtlich sagte er, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich massiv dafür ausgesprochen. Spanien möchte es, Frankreich möchte es, Griechenland ist schon sehr weit, Deutschland diskutiert ebenfalls. Wir müssen damit dabei sein. Kernstück der Pläne sind verpflichtende Altersprüfungen über Apps und digitale Identitäten. Das würde zugleich das endgültige Ende der Anonymität im Netz bedeuten. Als Vorwand dient der Politik der Terroranschlag von Villach. Laut offizieller Darstellung habe sich der Attentäter über TikTok in kürzester Zeit radikalisiert. Doch eine aktuelle Auf-1-Enthüllung zu einer möglichen Radikalisierung des Täters bei einer Irak-Reise wirft ein ganz anderes Licht auf die Vorgänge.
Die Totalüberwachung ist das Ziel der Globalisten und ist das Ziel der Agenda dahinter. Und uns wurde jetzt über ein halbes Jahr erzählt, der Terroranschlag von Villach, der Täter hat sich über soziale Medien und über TikTok radikalisiert. Es gab eine sogenannte Blitzradikalisierung. Es wurde ihnen verheimlicht, dass dieser Täter zuvor, wenige Monate zuvor, in den Irak gereist ist für rund 3 Wochen, um dort mutmaßlich eine Ausbildung oder einen Auftrag zu erhalten im Sinne des Islamischen Staates. Denn er hat sich mit dem erhobenen Zeigefinger ablichten lassen nach der Tat. Er hat sich zum Islamischen Staat bekannt, hat einen 14-jährigen Schüler ermordet und viele andere Menschen, unbeteiligte Menschen ohne Vorwarnung, schwer verletzt mit Mordabsicht. Und das hat man ihnen verheimlicht, dass er eben im Irak war. Und wenn Sie sich die Frage heute stellen müssen, wenn Sie diese Fakten, die wir heute präsentiert haben, noch einmal für sich einordnen, was hat denn zu seiner Radikalisierung beigetragen? Weil er auf dem Handy irgendwas geguckt hat auf TikTok oder weil er in Deutschland und im Irak war? Beantworten Sie selbst diese Frage für sich, dass man Ihnen es vorenthält, dass er im Irak war, spricht, denke ich, Bände.
Während in Europa noch über mögliche Social-Media-Verbote diskutiert wird, hat Nepal bereits den drastischen Schritt gewagt mit verheerenden Folgen. Vor einer Woche eskalierten in der Hauptstadt Kathmandu die Proteste junger Menschen gegen die Totalzensur der Online-Kommunikation. Die Polizei ging mit scharfer Munition gegen die Demonstranten vor. Mittlerweile wird das ganze Ausmaß der Gewalt sichtbar. Am Sonntag musste das Gesundheitsministerium die Zahl der Todesopfer deutlich nach oben korrigieren. Von zunächst 51 auf nun 72 Tote. Doch statt auf Deeskalation zu setzen, plant die neue Ministerpräsidentin Sushila Karki offenbar weitere Repressionen. Sie kündigte an, konsequent gegen sogenannte Unruhestifter vorzugehen. Für zusätzliche Brisanz sorgen Berichte über eine mögliche Unterstützung der bisherigen Regierung durch US-Milliardär George Soros. Das Nachrichtenportal Op India verweist dabei auf einen Bericht des von Soros finanzierten V-Dem Instituts, das der Regierung in Kathmandu noch vor wenigen Wochen bescheinigt hatte, besonders hohe demokratische Standards einzuhalten. Ein ungewöhnlich breites Bündnis versammelte sich am Samstag am Brandenburger Tor in Berlin. Von Linken über Mitgliedern der Querdenkenbewegung bis hin zu AfD-Anhängern folgten mehr als 10.000 Menschen dem Aufruf von BSW-Chefin Sarah Wagenknecht zu einer großen Friedenskundgebung. Die Veranstalter selbst sprachen sogar von 20.000 Teilnehmern. Im Mittelpunkt der Demonstration stand der anhaltende Krieg Israels im Gazastreifen, daneben aber auch die wachsende Gefahr eines Krieges in Europa. In einer Erklärung bezeichnete das BSW die Veranstaltung als Auftakt für einen heißen Herbst gegen Militarisierung, Wehrpflicht und Hochrüstung. Beobachter weisen allerdings darauf hin, dass die Teilnehmerzahl deutlich unter den Friedenskundgebungen lag, die Wagenknecht in den vergangenen 2 Jahren organisiert hatte. Die Politikerin erklärte den Rückgang mit medialen Diffamierungen und Schikanen durch Behörden, die ihrer Ansicht nach viele Menschen von der Teilnahme abgehalten hätten. Bei den Bürgermeisterwahlen in Nordrhein-Westfalen konnte die AfD in gleich 3 Städten deutliche Erfolge erzielen. In Gelsenkirchen, Duisburg und Hagen schafften es die Kandidaten der Oppositionspartei jeweils in die Stichwahl und belegten dort den 2. Platz. Auch bei den gleichzeitig stattfindenden Stadtratswahlen legte die AfD kräftig zu, vor allem im Ruhrgebiet. In Oberhausen kam sie auf 21,5%, in Duisburg auf 21,2% und in Gelsenkirchen sogar auf fast 30%. Anders sieht es in den Großstädten außerhalb des Ruhrgebiets aus. In Bonn erreichte die AfD lediglich 6%, in Münster sogar nur 4,5%. Auch in Brandenburg fanden Bürgermeisterwahlen statt. In der Kleinstadt Wriezen konnte der AfD-Kandidat Thomas Knels ebenfalls in die Stichwahl einziehen, gilt dort aber eher als Außenseiter. Im österreichischen Graz beginnt heute ein Mammutprozess gegen Dr. Martin Pfeiffer. Er war Chefredakteur der FPÖ-nahen Monatszeitschrift Die Aula, die bis 2018 erschien. Auf mehr als 170 Seiten wirft ihm die Staatsanwaltschaft zahlreiche Verstöße gegen das NS-Verbotsgesetz vor, etwa in Beiträgen und Leserbriefen unterschiedlicher Autoren zu Migrationskritik und Fragen der Zeitgeschichte. Brisant, trotz jahrelanger intensiver politischer Beobachtung sahen die Behörden während des Bestehens des Magazins keinen Anlass für ein solches Verfahren. Erst die linksgerichtete NGO SOS Mitmensch brachte Ende 2018 ein 300-seitiges Dossier ein. 5 Jahre später erhob die Justiz Anklage. Der Sprecher von SOS Mitmensch, Alexander Pollack, verwies auf die Nähe des Magazins zur FPÖ und erklärte wörtlich, ein Schuldspruch wegen NS-Wiederbetätigung käme einem politischen Erdbeben gleich. Für Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet ist vor diesem Hintergrund klar, Zitat, es handelt sich um einen Gesinnungsprozess, um den Rahmen des Sagbaren weiter einzuengen und der FPÖ, die sich im Aufwind befindet, medial zu schaden. Im Falle einer Verurteilung drohen Pfeiffer bis zu 10 Jahre Haft. Das Urteil wird nach 9 Verhandlungstagen am 26. September erwartet. Die Amerikaner haben das Vertrauen in die Covid-Injektionen verloren. Eine Mehrheit glaubt, diese seien für Todesfälle verantwortlich. Ganze 56% sind laut einer repräsentativen Umfrage des Rasmussen Reports dieser Ansicht. Ein Drittel der Befragten halten den Zusammenhang zwischen Injektion und Todesfällen sogar für sehr wahrscheinlich. Damit sind die mRNA-Kritiker in den USA mittlerweile in der Mehrheit. Wohl auch eine Folge der Kritik von Gesundheitsminister Kennedy an den Präparaten und einer entsprechenden Thematisierung in den Medien. Um Wissenschaftsbetrug im großen Stil, gerade wenn es um die Covid-Injektionen geht, berichtet eine erfahrene Frauenärztin im heutigen Interview des Tages.
Dr. Rebecca Leist ist Frauenärztin und auf Kinderwunsch spezialisiert. Bereits sehr früh hat sie bei Auf1 auf die Auswirkungen der Covid-Injektionen auf Fruchtbarkeit und Geburten hingewiesen. Frau Dr. Leist, ich grüße Sie. Es gibt aktuelle Themen, über die wir sprechen müssen. Sie haben darauf hingewiesen, dass in einer Studie zu Krebs nach Covid-Injektion statistische Tricks angewandt worden seien. Worum geht es genau und welche Manipulationen haben Sie entdeckt?
Ja, also das ist eine Studie, die am 1. Juli in Italien erschienen ist, aus der Gegend von Pescara. Der Epidemiologe Nicolas Hulscher hat am 1. September dazu bei Uncut News einen Artikel geschrieben. Und es geht in dieser Studie hauptsächlich darum, dass die schauen wollten, unterschieden Geimpfte, Impffreie, wie ist die Gesamtsterblichkeit und wie sind die Krebsraten. So schön, so gut. Und es wird in der Zusammenfassung geschrieben, die Krebsraten wären nach den Covid-Spritzen leicht erhöht und die Todesraten unter den Nicht-Geimpften sind signifikant höher als bei den Geimpften. Und da bin ich dann schon stutzig geworden, habe gedacht, das finde ich ja jetzt sehr komisch, habe mir die Studie genau angeschaut und da muss man wirklich sich den Studiendesign anschauen, wie ist die aufgebaut. Wichtig ist, die haben 3 Gruppen unterschieden. Einmal die Impffreien. Die nächste Gruppe war die, die eine Covid-Spritze bekommen hat oder mehr. Und die dritte Gruppe ist die, die 3 Covid-Spritzen oder mehr bekommen hat. Und da ist schon eine Unschärfe drin, weil die letzte Gruppe, 3 Spritzen oder mehr, wird auch in der Gruppe 1 Spritze oder mehr erfasst. Das heißt, dadurch werden die Ergebnisse verwässert. Weil unsere Erfahrung ist ja, je häufiger Covid gespritzt wird, desto größer ist das Schadpotenzial, die Nebenwirkungen und eigentlich auch die Todesfälle. Und das wird durch dieses Vorgehen verwässert. Der nächste Punkt ist, die haben gesagt, die Studien, okay, wir beginnen die Datenerhebung 6 Monate nach der ersten Spritze. Das haben die jetzt, glaube ich, nicht jede Spritze genau festgelegt, aber sie haben gesagt, in Italien begann die Impfkampagne Anfang Januar 21, also haben die Daten angefangen zu erheben Ende Juni 21, also 6 Monate nach Impfbeginn. Für die, die eine Spritze oder mehr bekommen haben und für die, die 3 Spritzen oder mehr bekommen haben, haben die Daten erst ab Dezember 21 erhoben. Also fast 12 Monate später. Das heißt, wir haben eine riesen Lücke von einem halben Jahr oder einem ganzen Jahr, wo wir nicht wissen, was passiert ist. Und wir gehen ja davon aus, dass die meisten Schäden, Krebsfälle, Todesfälle früher stattfinden. Langzeitauswirkungen weiß keiner. Und so sind natürlich dann auch die Ergebnisse gekommen, dass einfach sich herausgestellt hat, ja, definitiv mehr Krebsraten, aber wenn man ein Jahr lang abwartet, bis man die Daten erhebt, also eine Patientin meiner Praxis, 2 Monate nach dem Booster, aus völliger Gesundheit heraus, entsetzlichen Krebs, 2 Monate später war sie tragischerweise tot. Solche Fälle werden überhaupt nicht erfasst. Ja, und genauso auch, dann haben sie noch die Leute rausgelassen, die 10 Jahre vor der ersten Covid-Spritze überhaupt eine Krebsdiagnose hatten. Das heißt, wir wissen auch nicht, tut die Covid-Spritze die Rezidivraten nach bösartigen Erkrankungen erhöhen, oder was passiert da? Und genauso die Todesfälle also erst nach einem halben Jahr zu zählen oder sogar nach einem Jahr, da fällt alles unter den Tisch. Und wir wissen ja von Berichten, dass manche schon tot im Impfzentrum umgefallen sind. Und da möchte ich jetzt oft ein Ergebnis aus Japan eingehen, die das Ganze nämlich ad absurdum führt. Der Professor Murakami dort hat Mitte Juni eine Pressekonferenz gehalten. Die haben Daten von über 20 Millionen Japanern untersucht und haben halt geschaut, wie viele Todesfälle wann nach den Covid-Spritzen geimpft versus ungeimpft. Und wir blenden jetzt mal bitte diese Folie hier ein. Man sieht wunderbar diese Grafik, unten diese gelben Punkte, das sind die Impffreien, die haben also keine Übersterblichkeit. Und diese blaue gepunktete Linie mit einem großen Gipfel nach oben, sieht man, dass die Hauptsterblichkeit 90 bis 120 Tage nach der letzten Covid-Spritze sind, also nach 3-4 Monaten. Wenn ich jetzt aber meine Todesstatistik wie in der italienischen Studie erst ab 6 Monate anfangen, fällt das alles unter den Tisch. Und ich würde sagen, das ist Wissenschaftsbetrug.
Denken Sie, Frau Dr. Leist, dass es in wissenschaftlichen Studien öfter zu derartigen Manipulationen kommt?
Ehrlich gesagt, ich glaube, es ist sogar die Regel. Also seitdem ich mich seit 15 Jahren oder so anfange mit bioidentischen Hormonen, Mikronährstoffen, Vitamin D und sowas zu beschäftigen, habe ich mir einfach wieder Originalstudien ausgesucht und habe festgestellt, dass zum einen in der Zusammenfassung oft was anderes drinsteht, als wirklich bei den Ergebnissen rauskommt und dass die Studien einfach manipuliert werden. Und als wir angefangen haben mit dieser ganzen Impfkampagne, kamen ja sehr, sehr schnell Studien raus, die angeblich nachweisen, dass die Covid-Spritze keine Probleme in der Schwangerschaft macht. Und da ist einfach ganz klar auch Wissenschaftsbetrug gemacht. Und da haben die zum Beispiel Daten vom 3. Trimenon der Schwangerschaft aufs 1. Trimenon geschoben, haben gesagt, nein, also kein erhöhtes Fehlgeburtsrisiko, wenn im 1. Drittel geimpft wird. Also ich würde sagen, dass das gang und gäbe ist.
Gibt es Ihrer Meinung nach konkret eine Übersterblichkeit nach der Covid-Injektion?
Wir haben das ja eigentlich sehr früh gesehen. Also 2020, dem Corona-Jahr, gab es keine wirklich große Übersterblichkeit. Aber das ging ab 21 los. Und meines Wissens in vielen Ländern der westlichen Welt, wo ein hoher Impfdruck war.
Sie haben bereits im Mai 2022 im Interview bei Auf 1 berichtet, dass es unter Ihren Patientinnen eine sehr hohe Rate von Fehl- und Totgeburten gab und auch eine erhöhte Unfruchtbarkeit. Wie hat sich das bis heute, 3 Jahre später, weiterentwickelt?
Also ich hatte ja im Sommer 21 plötzlich den Verdacht, dass meine Covid meine gegen Covid gespritzten Kinderwunschpatienten nicht schwanger werden oder nicht schwanger bleiben. Und ich habe dann meine ganzen Akten durchgesehen, habe Einschreiben an die Münchner Kinderwunschzentren geschickt, habe gesagt, ich sehe hier ein Problem, bitte untersucht das bei euch, was natürlich niemand gemacht hat. Die Konsequenz war dann daraus, dass die Kinderwunschzentren in München mir nicht mehr empfohlen haben. Meine Homepage der Praxis wird zensiert. Und deswegen habe ich jetzt nicht mehr so viele Kinderwunschpatientinnen. Aber einige finden mich dann ja doch. Und ich habe den Eindruck, aber das ist wirklich jetzt rein subjektiv meine Erfahrung als Ärztin, dass dieser starke Effekt der Covid-Spritze nachlässt. Also eine Patientin zum Beispiel, ein gesundes Kind, dann dreimal gegen Covid gespritzt, eine interuterine Fruchttod in der 20. Woche, die nächste Schwangerschaft, das Kind geboren, in der ersten Woche gestorben und jetzt zum Glück ein gesundes Kind geboren. Also ich habe den Eindruck, es lässt nach, aber ich habe natürlich so geringe Fallzahlen, ich kann nichts mehr wirklich erhärten.
Gibt es Möglichkeiten, wie Frauen mit Fruchtbarkeitsproblemen nach Covid-Injektion trotzdem schwanger werden können?
Ja, natürlich. Also ehrlich gesagt bin ich sogar überrascht, dass es doch so viele gesunde Kinder gibt. Wir wissen natürlich nicht, was langfristig hinterherkommt. Also wie gesagt, ich habe den Eindruck, es wird besser. Man kann natürlich wahnsinnig viele Sachen machen. Das würde den Rahmen hier sprengen. Worauf ich immer in erster Linie achte, dass meine Patienten ausreichend mit Selen, Vitamin D, diesen ganzen Sachen versorgt sind, dass ihr Immunsystem überhaupt erstmal auf die Füße kommt. Weil eines der ganz großen Lügen, auf die dieses Gesundheitssystem aufbaut, ist, wenn sie sich ausgewogen ernähren, haben sie alles, was sie brauchen. Das ist de facto nicht so.
Das waren wichtige Tipps zum guten Schluss, Frau Dr. Leist. Ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Und unsere Zuschauer wissen, was sie zu tun haben. Eigenverantwortung ist wieder einmal gefragt. Danke fürs Gespräch. Ja. Ihnen alles
vielen
Gute.
Dank für bis zum nächsten vielen Mal. Der Einladung. Danke.
Manchmal sind es kleine Zeichen, die Hoffnung machen. Letzte Woche stieg die Kriegsgefahr in Europa erneut an, nach den Drohnenflügen über Polen. Doch nun meldet das benachbarte Weißrussland eine gute Kartoffelernte und das trotz eines für die Landwirtschaft schwierigen Jahres. Und wo, werden Sie jetzt fragen, ist der Zusammenhang? Ökonomen haben tatsächlich herausgefunden, dass in Krisengebieten seltener Kriege ausbrechen, wenn die Kartoffelernte gut ist. Warum, ist unbekannt. Aber wie gesagt, auch kleine Zeichen können Hoffnung geben. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.